Wir wollen, dass diese Erkrankungen, die so viel Leid mit sich bringen, ins Rampenlicht dürfen. Wir wollen, dass die Leute, die betroffen sind, dass denen klar ist, dass sie nichts dafür können, dass sie diese Erkrankungen haben, dass man die super behandeln kann. Und wir würden natürlich die Projekte, die wir am Laufen haben, gerne weiter am Leben erhalten.
Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig, euch im Semikolon Project Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sven Krawitz und ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen. Zum einen ist es die Anne Blume. Und zum anderen der Nico Niedermeier. Und wenn ihr sagt, hey, stopp mal, den Namen, die habe ich doch schon mal gehört. Richtig. Und wo du den Namen schon mal gehört haben könntest, das werden sie bestimmt gleich erzählen. Heute geht es um ein anderes Thema, und zwar um das Thema Rupert. Dahinter versteckt sich Forum für psychische Gesundheit im Deutschen Rettungsdienst. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, so, das ist cool, da müssen wir unbedingt drüber reden. Anne, Nico, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und freue mich, dass ihr mal wieder zu Gast bei mir seid.
Hallo Sven, wir freuen uns auch ganz sehr, dass du uns wieder eingeladen hast, dass du uns auch unter dem Namen Rupert entdeckt hast. Wir waren tatsächlich schon, ist es 2 Jahre her, weißt du es noch? Ich glaube, ja.
Ich glaube so, ja.
Ja, waren wir mit dem Diskussionsforum Depression, unserem Hauptprojekt bei dir, zu Gast. Und jetzt, Nico, wollen wir unser Projekt für Rettungskräfte vorstellen.
Ja, auch von mir herzlichen guten Tag und vielen Dank, Sven, dass wir nochmal hier sein dürfen und dass wir über dieses Projekt, das uns auch sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, bei dir nochmal was erzählen dürfen. Ja, danke.
Das Projekt Rupert ist aus dem anderen Projekt entstanden. Wie kam das, dass ihr gesagt habt, ihr gründet jetzt das Rupert-Forum oder die Rupert-Community?
Der Hintergrund war tatsächlich, dass wir über das Diskussionsforum Depression Kontakt hatten zu Movember. Movember ist die weltweit größte Gesundheitsorganisation, die Charity-Projekte im Bereich Männergesundheit machen. Und die hatten weltweit eine ganz große Ausschreibung lanciert, wo sie darum gebeten haben, dass man Projektanträge einreicht für eine Gruppe, die wahnsinnig viel für unsere Gesellschaft tut, aber wahnsinnig wenig oder selten im Rampenlicht steht, nämlich First Responder. First Responder sind für die Amerikaner alle Leute, die im Rettungsdienst tätig sind, aber auch Feuerwehrleute, Notärzte. Und die gehen einen Schritt weiter und nehmen auch Kriegsveteranen mit dazu. Das war so eine große weltweite Ausschreibung. Es haben sich sehr, sehr viele Universitäten und Kliniken beworben, um so Teilprojekte anzubieten. Und wir haben aus dieser Erfahrung mit dem Diskussionsforum heraus gedacht, hey, so ein Diskussionsforum für Rettungssanitäter würden wir eine coole Idee finden. Wir würden das gerne ergänzen um andere Tools, haben dann da einen Projektantrag geschrieben, uns beworben und sind weltweit 1 von 10 Projekten geworden, die dann letztendlich in eine Förderung gekommen sind und die realisiert wurden.
Sehr cool. Dazu habe ich gleich eine Geschichte. Als ich meinen ersten Klinikaufenthalt hatte, und war da ein junger Typ, und wir kamen ins Gespräch und er sagte, ich bleibe 6 Wochen hier, kein Tag länger. Und da habe ich zu ihm gesagt, naja, du hast ja jetzt Zeit für dich. Warum nutzt du diese Zeit nicht? Und da hat er gesagt, nein, 6 Wochen, kein Tag länger. Und er sagte, er ist Feuerwehrmann bei einer Berufsfeuerwehr und er hat 6 Wochen Urlaub. Und in diesen 6 Wochen hat er sich halt in diese Klinik eingeschrieben und danach musste er wieder arbeiten. Das durfte keiner wissen, dass er Probleme hat und quasi sich in diesen 6 Wochen Hilfe geholt hat. Und das finde ich ganz, ganz erschreckend, weil auf der einen Seite sind das Menschen, die uns helfen, wenn es mal eng wird oder wenn wir Hilfe benötigen. Aber wenn diese Menschen Hilfe benötigen, dann wird irgendwie schon gezweifelt, ist der überhaupt noch tragbar für die Feuerwehr oder für den Rettungsdienst?
Was mir spontan dazu einfällt, das ist uns natürlich in ganz, ganz vielen Gesprächen genauso begegnet, Gespräche, die wir in den letzten 2 Jahren im Rahmen vom Rupert-Projekt geführt haben. Und es ist tatsächlich auch ganz oft so, dass die Rettungsdienste selber das Empfinden haben. Die haben ganz, ganz sehr verinnerlicht, dass sie dafür da sind, stark sein müssen, anderen zu helfen und kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass ihnen vielleicht selber auch geholfen werden kann. Also es ist genauso, Sven, wie du es beobachtet hast. Das haben wir so auch erlebt.
Kann ich vielleicht noch ergänzen, dass wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass speziell in diesen Institutionen wie Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst natürlich auch so ein Chorgeist herrscht. Und das heißt, wir sind so die Taffen, wir sind die Harten, wir kriegen die Dinge geregelt, so dass es auch quasi erwartet wird, implizit, dass man resistent ist gegenüber all diesen Belastungen, die ja vollkommen außergewöhnlich sind. Und die Rettungsdienstmitarbeitenden werden ja in einem Ausmaß damit konfrontiert. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen und das wollen wir uns auch gar nicht vorstellen und wir wollen uns das vom Leibe halten. Und diese Menschen machen quasi diese schlimme, anstrengende Arbeit für uns. Und glauben dann aber von sich selbst, sie müssten das irgendwo easy wegstecken. Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt Untersuchungen über Rettungsdienstmitarbeitende. Wenn die zum Arbeitsplatz kommen, dann sind die deutlich angespannter als zum Beispiel eine Bürokraft, haben aber gleichzeitig das Gefühl, dass sie super entspannt sind. Das heißt, die haben ihre eigene Wahrnehmung dafür, dass sie gestresst sind, so weit nach unten reguliert, weil sie es von sich selbst erwarten, weil es die anderen von ihnen erwarten, weil man es so macht, dass sie selber oft die eigene Belastung erstmal auch ganz schlecht wahrnehmen und sich dann erst spüren, wenn es zu spät ist.
Welche Möglichkeiten haben diese Menschen, die jeden Tag für uns da sind, in Bezug auf seelische Unterstützung? Gibt es diese seelische Unterstützung überhaupt?
Gibt es in allererster Linie natürlich als im ersten Schritt vielleicht auch bei uns im Diskussionsforum. Also wir haben bei Rupert eine Plattform entwickelt mit 9 Modulen zur psychischen Gesundheit, wo man sich in allererster Linie informieren kann mit dem Ziel, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Was geht denn eigentlich in mir vor? Was ist denn Stress? Was passiert denn, wenn ich ja dauerhaft unter Stress stehe? Und in einem zweiten Schritt haben wir einen geschützten Bereich im Diskussionsforum geschaffen, wo sich Menschen aus dem Rettungsdienst miteinander unterhalten können. Einfach aus dem Grund, dort ist schon eine Basis da. Wer dorthin kommt, trifft auf Gleichgesinnte und wird sofort verstanden, ohne sich erst groß erklären zu müssen, was denn so der persönliche Hintergrund, der berufliche Hintergrund ist, sondern es kann sofort losgehen und man trifft auf Gleichgesinnte und wird verstanden. Und das sehen wir als ganz entscheidenden ersten und vielleicht auch weiteren Schritt ins Hilfesystem. Von da aus kann man starten und kann sich kümmern. Das ist unsere Hoffnung.
Also im Endeffekt eine große Online-Selbsthilfegruppe.
Das ist so, wobei man dazu sagen muss, dass ein Teil eben wirklich diese Selbsthilfe ist im Sinne von Interaktion, to interact. Wir haben versucht eben bewusst diese Plattform so aufzubauen, dass wir sehr viel Wissen auch dazu bereitstellen, also to know. Und es gibt so einen dritten Bereich auch noch to do. Das heißt, wir bieten ganz konkret einen Haufen von so, wir haben das jetzt mal Power Tools genannt. Wir haben uns sehr viel zusammengesetzt mit Genderforschern, also wirklich mit weltweiten Spezialisten, die versucht haben, uns zu helfen. Da gibt's große Voruntersuchungen, dass man eben insbesondere männliche Rettungsdienstmitarbeitende, männliche Feuerwehrleute, männliche Polizisten, dass man die ganz, ganz schlecht in so psychische Programme, Selbsthilfeprogramme bringt. die steigen da zwar schnell ein, aber steigen super schnell wieder aus, weil es ihnen zu uncool, zu wenig männlich ist. Jetzt haben wir beim Rettungsdienst auch einen großen Anteil von Frauen. Also unser Programm ist grundsätzlich darauf ausgelegt, dass es für alle Geschlechter offen ist. Ist auch Movember immer ganz wichtig. Aber es hat halt so einen Schwerpunkt erstmal auf Männergesundheit. Es ist so, dass auch die ganzen Organisationen im Rettungsdienst selbst natürlich Anlaufstellen haben und Fortbildungen bieten für psychische Gesundheit. Das große Problem ist aber, dass eben wegen diesem Chorgeist, und das ist ja das, was du erzählt hast, Sven, na, mit der Klinik, dass die Leute sich nicht trauen, sich in diesem Rahmen wirklich zu öffnen. Und das ist ja schon so dieser große Vorteil, den wir früher auch immer versucht haben, den Krankenkassen gegenüber klarzumachen, den so ein Online-Diskussionsforum einfach mitbringt, das ist diese Anonymität. Du kannst dich schnell anmelden und kannst anonym mit Leuten, die dich verstehen, die in der gleichen Situation sind, in Kontakt treten.
Woher weiß ein Mitarbeitender im Rettungsdienst, dass er oder sie unter Stress steht und vielleicht sogar depressiv ist? Ich meine, wir wissen es ja alle, keiner von uns will es wahrhaben, bis dann einfach der große Knall kommt. Jetzt habt ihr schon gesagt, das sind alles Helden, ja, die irgendwie jeden Tag für uns da sind. Woran merken die das?
Im günstigsten Fall sind sie bei Rupert vorbeigekommen, ehe sie überhaupt irgendwas merken. Das wäre unser großer Wunsch. Wir haben da auch einen präventiven Ansatz dabei und wollen einfach für das Thema psychische Gesundheit sensibilisieren, gerade die Menschen im Rettungsdienst. Ich denke immer, Sport machen bestimmt viele von denen oder gehen in ihrer Freizeit in die Natur und haben auch sicherlich ein Empfinden für die Bedeutung gesunder Ernährung und so weiter. Aber mentale Gesundheit ist immer noch so, das muss man erstmal verinnerlicht haben, dass das wichtig ist. Und dort setzen wir an, indem wir Wissen vermitteln über mentale Gesundheit. Was ist wichtig? Was ist überhaupt Anspannung? Woran merke ich das? Und wir versuchen auch, Rupert im Rettungsdienst in den Ausbildungsstellen bekannt zu machen, um schon ganz junge Menschen dafür zu sensibilisieren und denen zu zeigen, ihr müsst wirklich im Laufe eures Berufslebens euch auch um solche Sachen kümmern. Und dann, wenn jetzt jemand ist, der vielleicht doch schon Symptome hat, Nico, was geht dann?
In dem Moment, wo jemand schon Symptome hat, hätten wir uns natürlich erhofft, das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit, wie wir dieses Diskussionsforum, aber auch die Plattform konzipiert haben, dass direkte Selbsthilfe dort stattfindet. Also dass es wirklich Tools gibt, wo man sich helfen kann oder helfen lassen kann, dass man irgendwo besser mit Stress umgeht, dass man besser entspannen kann, dass man fürsorglicher mit sich selbst umgeht. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Rupert ist mittlerweile auch wissenschaftlich evaluiert worden von der Universität Canberra. Und da zeigt sich eigentlich, dass das, was wir erhofft hatten, tatsächlich stattfindet. Nämlich, dass die Betroffenen über diese Plattform so für sich selbst sensibilisiert werden, dass sie schneller sich in professionelle Hilfssysteme begeben. Das ist letztendlich leider der Punkt, na, wir würden natürlich hoffen, dass alles über Selbsthilfe geht, aber wenn jemand wirklich schon schwerer betroffen ist, dann ist es oft einfach sinnvoll, dass sie oder er sich in professionelle Hilfe begibt und das wird über diese Plattform sehr gut gebahnt. Also man sieht, dass sich das Hilfesuchverhalten deutlich verbessert.
Es geht ja nicht nur um Stress oder auch um Depression. Ich glaube, viel schlimmer sind ja auch diese Traumafolgen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt Feuerwehrmann und werde zu einem Autounfall auf der A27 hier in Walsrode gerufen. Ich weiß ja gar nicht, was da los ist. Also da steht dann vielleicht drin, keine Ahnung, 6 Autos sind ineinander gefahren, es gibt Verletzte. Aber ich habe ja gar kein Bild von diesem Ausmaß, was ich da vorfinde. Und wenn ich dann da hinkomme und diesen riesen Blechhaufen sehe, wo dann halt auch Menschen eingeklemmt sind, das macht ja irgendwas mit mir und das muss ich ja erstmal klarkriegen. Also ich könnte mir vorstellen, Albträume, ich greife zur Flasche oder zu anderen Drogen, weil ich muss ja mit dieser Situation klarkommen. Und vor allen Dingen, wenn dann vielleicht sogar noch Kinder betroffen sind, das macht die Sache ja noch schlimmer.
Das ist exakt die Erfahrung, die wir machen oder die Erfahrung, die wir rückgemeldet bekommen, dass sie eben Rettungsdienstmitarbeitende machen, genau wie du das gerade beschrieben hast. Wir können sehen, dass statistisch gesehen ungefähr 3% aller Menschen in der Bundesrepublik Deutschland eine PTSD diagnostiziert bekommen würden, also eine posttraumatische Stressdisorder. Bei Mitarbeitenden im Rettungsdienst sind wir bei 11%. Das heißt, wir haben dort viermal so viel Trauma-Betroffene. Es gibt Untersuchungen, die sagen, Traumasymptome gibt es bei 30-40% der Rettungsdienstmitarbeitenden. Das ist gewaltig. Also wir sehen dort, dass es wahrscheinlich die Gruppe, also da sind wir jetzt Feuerwehrleute mit inkludiert, dass es wahrscheinlich die Gruppe alle First Responder in Deutschland ist, die vielleicht am allermeisten von Traumata betroffen sind, aber am allerwenigsten wahrgenommen werden in dieser Situation und aufgrund dieses Kodexes, den wir vorher angesprochen haben, sich am allerseltensten in Behandlung begeben.
Aber ich glaube, wenn du zu so einer Unfallstelle kommst, dann funktionierst du ja im ersten Moment, glaube ich, nur. Ne? Das heißt, du weißt, ich muss da jetzt irgendwie helfen und hast das vielleicht irgendwann mal in einer Übung gelernt oder annähernd gelernt, wie das ungefähr funktionieren könnte. Und ich glaube, dann bist du in so einem Tunnel und machst nur noch deinen Job irgendwie und kommst dann ja erst runter, wenn du dann wieder im Fahrzeug sitzt und dann zur Dienststelle zurückfährst.
Das ist genau das, was die Rettungskräfte berichten am Unfallort, am Ort des Geschehens sozusagen. Gibt's ja Vorgaben. Da wird ja nach Algorithmus gearbeitet und das ist ganz klar geregelt, was ist da zu tun. Und zurück auf der Wache ist es ganz, ganz wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen und dann dort auch die Angebote anzunehmen, die es in der Nachsorge gibt. Was aber auch wichtig zu sagen ist, die Rettungskräfte berichten, dass die Belastung insgesamt zunimmt. Und zwar die Mischung aus schweren Unfällen, aus Notfällen, wo vielleicht Kinder beteiligt sind, aber auch Einsätze, die gar nicht unbedingt einen Rettungsdienst erfordern, wo also einfach der Rettungsdienst gerufen wird aus Gründen wie, es war niemand anders verfügbar, es ist Wochenende, was auch immer. Und aber auch zunehmende Gewalt im Einsatz, sei es verbaler Art oder auch Übergriffe. Und einfach dieses ganze Paket, was die Rettungskräfte tragen müssen, das führt dazu, dass die Belastung auch immer höher wird und als höher empfunden wird.
Das ist ja auch so krank, was da gerade passiert, dass da Leute auf die Rettungskräfte losgehen, ob es jetzt verbal ist oder wirklich körperlich, wo ich dann denke, ey, die helfen euch und ihr geht auf diese Menschen los. Also das ist für mich unvorstellbar, was da passiert.
Also das ist natürlich, glaube ich, für Rettungsdienstmitarbeitende, aber auch für Polizisten zum Beispiel ja ein ganz, ganz zentrales Problem, dass das ja Berufsgruppen sind, die jetzt zum Beispiel gegenüber Ärzten deutlich finanziell schlechter dotiert werden und auch ein viel schlechteres gesellschaftliches Image haben. Die beziehen ihr Image und ihre Verstärkerqualität und ihren Selbstwert und ihre Belohnung daraus, dass sie ein bisschen sowas sind wie unsere Engel. Das heißt, dass sie wirklich die Erfahrung machen, dass wir ihnen allen dankbar sind, dass wir aufmerksam sind, dass wir das wertschätzen als Gesellschaft, als Gemeinschaft, dass sie sich eben in Extremsituationen für uns alle begeben und alle, die mal jemals die Hilfe von so jemandem bedurft haben, wissen, wie unfassbar toll das ist, dass es diese Menschen gibt. Und wenn die natürlich dann in diesen zentralen Verstärkerqualitäten so gekränkt, enttäuscht, herabgewürdigt, gedemütigt, angegriffen werden, wie das manchmal mittlerweile bei Einsätzen von insbesondere auch Rettungsdienstmitarbeitenden passiert, dann ist es für die, glaube ich, doppelt schwierig, irgendwo vielleicht auch die Schutzmauer aufrecht zu erhalten und man wird durchlässiger, eben auch für Stresssymptome und aber auch für so Dinge wie Gleichgültigkeit, Bore-out, also auch alles wiederum Symptome, die wir kennen, die sekundär psychische Erkrankungen nach sich ziehen können. Unter anderem zum Beispiel auch Substanzmissbrauch, den du vorher ja schon ins Spiel gebracht hast.
ist es so, dass die Männer noch härter werden, als sie ja eh schon denken zu sind, und dass die Frauen irgendwo auch diese Rolle einnehmen, ich muss hart sein, um in diesem Berufsfeld zu funktionieren?
Ich glaube, dass sich das, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen. Als erstes wählt man so einen Beruf häufig aus einer tiefsten inneren Überzeugung. Das ist schon der erste Schritt. Das ist nicht nur, ich gehe dahin und das ist dann Business as usual, sondern ich bin zutiefst davon überzeugt und will mich da einsetzen. Das spielt da eine große Rolle. Und damit verknüpft ist natürlich die Erwartung an mich als Helfer und aber auch die gelebte Erfahrung. Die Rettungskräfte kommen an den Ort des Geschehens und sind häufig die Ersten, die dort eintreffen, die dort einen Überblick haben. Die Aufgabe ist dann, dort zu helfen, zu strukturieren, das alles zu sortieren. Natürlich aufgrund ihres Wissens, ihrer Erfahrung. Und das bringt schon per se eine gewisse, ja, du hast Härte gesagt, also ja, es sind schon auch Helden. Na, das bringt es schon mit sich. Und da glaube ich auch nicht, dass sich Männer und Frauen da so großartig unterscheiden. Also ich denke, in ihrem Selbstverständnis als Retter ist meiner Meinung nach so, werden sie sich sicher ähnlich sein, ja.
Aber die Frauen sind schon eher die zu euch kommen, beziehungsweise sich intensiver Hilfe holen als die Männer.
Das ist ja nochmal ein anderer Punkt, das ist richtig. Ja, das ist tatsächlich so, vielleicht nicht insgesamt in Summe, aber es ist oftmals so, dass Frauen kommen, wenn auf der Wache was ist. Ja, also wenn mit einem Kollegen was ist, wenn mit einem Familienangehörigen was ist, das ist die Erfahrung, die wir auch im Diskussionsforum Depression, also im großen Hauptforum machen. Das ist tatsächlich so, dass Frauen ganz oft sich dann um ihre Angehörigen oder Kollegen kümmern. Ja. Und dann bei uns hoffentlich sich gut aufgehoben fühlen, aus erster Hand sich austauschen können, was hilft jetzt, was ist gut, was ist zu tun. Ja.
Also es hat zwei große Projekte in den Vereinigten Staaten gegeben, wo man zum Beispiel nach 9/11 oder nach Corona versucht hat, Rettungsdienstmitarbeitende in so psychosoziale Programme, die präventiv, sekundär, primär, sekundär, präventiv tätig sind, einzubinden. Und da haben wir schon, glaube ich, das gesehen, was du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, dass Männer erstmal das gleich gute Hilfesuchverhalten zeigen wie Frauen. Also sie suchen Hilfe, wenn sie angesprochen werden aktiv. Aber sie können diese Hilfe schlechter langfristig in Anspruch nehmen. Frauen machen das besser. Also Frauen sind letztendlich, gibt es auch viele Untersuchungen zur Männergesundheit und Frauengesundheit. Frauen sind letztendlich, es geht natürlich immer nicht für alle, aber statistisch gesehen besser in der Lage, selbstfürsorglich zu sein. Sie nehmen weniger schädigende Drogen zu sich. Sie versuchen mehr soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Sie sind weniger rückzüglich. Und das manifestiert sich natürlich in diesen Extremberufen dann ganz besonders stark, dass wir dann eben zum Beispiel eine höhere Quote von Substanzabhängigen bei männlichen Mitarbeitenden sehen. Ja.
Wie sieht das im Bereich der Suizidalität aus? Ist das irgendwo spürbar, dass mehr Männer sich in dem Bereich suizidieren oder eher Frauen, oder ist es gleich? Gibt es da auch irgendwelche Zahlen?
Also wir haben jetzt keine expliziten Zahlen für Suizidversuche von Rettungsdienstmitarbeitenden. Wir können ganz generell sagen, dass mehr Suizidversuche von Frauen begangen werden als von Männern, aber umgekehrt vollendete Suizide sind mit großer Mehrheit und mit großem Abstand auch Männer, insbesondere ältere Männer. Also man kann so sehen, dass es im Alter zwischen 20 bis 45, 50 sehr, sehr viele Suizidversuche gibt von beiden Geschlechtern. Aber je älter die Menschen werden und je männlicher sie sind, desto härter werden die Suizidmethoden und desto erfolgreicher werden Suizide mit zunehmendem Lebensalter.
Oder liegt das, dass die meisten Männer das erst im sag mal, abgeschlossenen Leben durchziehen?
Die Entscheidungen, die dann zum Suizid letztendlich führen, basieren dann in der Regel auf länger andauernden Krisen, die insgesamt hoffnungsloser erscheinen, die häufiger von schweren körperlichen Erkrankungen begleitet sind, bei denen vielleicht auch klar ist, dass die schlecht ausgehen werden. Und wir können natürlich immer sehen, der Großteil der Betroffenen, die letztendlich einen Suizidversuch, auch einen erfolgreichen Suizidversuch begehen, sind Menschen, die an Depressionen leiden. Also ein Großteil der Menschen, die sich suizidieren, haben nicht etwa schwere körperliche Erkrankungen, sondern haben schwere psychische Erkrankungen. Und da ist es einfach so, mit zunehmendem Alter steigt tatsächlich die Radikalität der Methodik und der Wille, diesen Suizidversuch zu vollenden zum Suizid.
Also nur nach dem Motto, scheißegal wie, es muss funktionieren.
Wenn man will, könnte man es wahrscheinlich so kurz fassen, ja.
Das ist echt krass. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, was ihr macht, dass darüber gesprochen wird. Wie kommt jetzt diese Message, die ihr mit Rupert verbreitet, in die Dienststellen? Also ich denke jetzt an die Walsroder Feuerwehr, die ist relativ groß. Wenn ich da fragen würde, kennt ihr Rupert schon? Keine Ahnung, vielleicht sagt der eine, ja, schon mal gehört. Wie tragt ihr das in die Wachen oder auf die Dienststellen oder wohin auch immer?
Der Report zum Projekt Rupert, den Nico vorhin schon angesprochen hat, bescheinigt uns da schon mindestens in Schulnoten besprochene 2. Also das wird dort als Durchdringung der Zielgruppe gemessen. Da liegen wir wohl schon bei 57%, was wir sehr, sehr gut finden, also im deutschen Rettungsdienst. Ich glaube, wir haben eine Sache gut gemacht und haben schon ganz vom Anfang an mit dem Rettungsdienst zusammengearbeitet. Also wir haben das Projekt mit verschiedenen Vertretern entwickelt und haben von Anfang an dort ganz genau hingeguckt, was braucht ihr, was ist wichtig, wie geht das, und haben mit ganz vielen Leuten Kontakt gehabt. Also mit Rettungskräften selbst, die uns aus ihrem Alltag berichtet haben, aber auch mit ganz vielen sogenannten Multiplikatoren. Das sind also Leute, die in Wohlfahrtsverbänden beschäftigt sind, die in der Ausbildung der Rettungskräfte beschäftigt sind. Und dort wirklich ein gutes Netzwerk geknüpft, so dass dort schon sehr viel für den Bekanntheitsgrad getan worden ist. Außerdem haben wir parallel auch einen Instagram-Account aufgebaut. Und da muss man sagen, ja, lohnt es sich wirklich, dass wir immer wieder Rupert vorstellen. Und das tut es übrigens. Ich glaube, da sind wir schon wirklich recht bekannt geworden. Und ich glaube, Sven, auch du hast uns so gefunden über Instagram.
Wir kennen uns ja schon. lass uns noch mal ganz kurz drüber sprechen, wenn jetzt jemand da draußen sagt, das finde ich super spannend, ich möchte mich da gerne anmelden, ich möchte mich da gerne austauschen. Wie funktioniert das? Also erstmal muss er wahrscheinlich auf eure Homepage gehen.
Genau, es gibt eine Homepage, die heißt www.rupert-community.de.
Verlinke ich natürlich.
Danke, das ist super nett und super freundlich. Wenn man auf die Homepage kommt, dann wird das Projekt erstmal vorgestellt, und um dann in diese tiefergehenden Tools eintauchen zu können, muss man sich anmelden. Die Anmeldung ist natürlich anonymisiert und geht irgendwie super schnell vonstatten, und dann hat man quasi Zugriff auf alle Inhalte von Rupert und auch einen Zugriff auf dieses Unterforum, Diskussionsforum Depression. Da muss man ganz ehrlich sagen, da haben sich die Dinge anders entwickelt, als wir das uns eigentlich gewünscht haben oder vorhergesehen haben. Wir merken, dass sich Tausende von Menschen in dieser Informationsplattform angemeldet haben, dort offensichtlich viel Zeit verbracht haben. Und wir können aber gleichzeitig sehen, dass in diesem Unterforum, Diskussionsforum Depression, das wir eben nur für Rettungsdienstmitarbeitende gegründet haben, nicht so viel Austausch ist. Denn Das haben wir schnell gemerkt. Die Betroffenen bleiben im allgemeinen Diskussionsforum, auf das sie auch Zugriff haben. Denn die Fragen, die sich ergeben, sind eigentlich ja die gleichen. Es geht darum, hey, wenn ich nicht schlafen kann, was tue ich dann? Ob ich jetzt Rettungsdienstmitarbeitender bin oder nicht? Aber ich habe halt in diesem allgemeinen Diskussionsforum, wenn ich da ein Posting poste, dann habe ich eine Response von, weiß ich nicht, oder eine Antwort von 30 oder 40 Leuten über Nacht. Wenn ich es im Forum für Rettungsdienstmitarbeitende mache, hatte ich vielleicht eine oder zwei Antworten, weil natürlich klar, weniger Leute da drin sind. Im Diskussionsforum haben wir 50.000 User. Zehnmal so viele Leute lesen das mittlerweile. Also von daher, das ist ein riesen Ding. Und dementsprechend hoch ist auch der Input an Antworten, die man zurückbekommt, so dass wir so sehen können an den Zahlen, die Rettungsdienstmitarbeitenden sind einfach in dieses normale Diskussionsforum reingerutscht, aber haben so unser spezialisiertes nur für Rettungsdienstmitarbeitende ein bisschen gemieden. Stimmt das so, Anne? Habe ich das so richtig erzählt?
Das stimmt, zumal das ja in absoluten Zahlen ganz klar so ist, ne? Also bei Rupert haben wir jetzt, glaube ich, 150 Menschen, die speziell für das Unterforum registriert sind und das nutzen können. Und ja, tatsächlich im Hauptforum sind es jetzt nahezu 50.000. Ist eine kleinere Gruppe. Ja, wir fragen uns, was die Gründe sind. Das ist tatsächlich so. Wir wissen noch aus dem Diskussionsforum Depression, dem großen Forum, dass es da auch gedauert hat und dass es vielleicht einfach auch so ist, wenn wenige Leute zusammen sind, dann, ja, das gibt dann halt irgendwann mal so, das potenziert sich dann so, wird dann irgendwann, nimmt es Fahrt auf und wird schneller groß. Das kann noch sein, dass das passiert. Möglicherweise ist es aber auch so, dass die Anonymität im großen Hauptforum dann eben doch mehr geschätzt wird als allein unter den Rettungskräften. Wir wissen es noch nicht genau.
Das war auch gerade mein Gedanke, wie der Feuerwehrmann, von dem ich eingangs gesprochen habe, der vielleicht wirklich Angst hat, jetzt speziell in dieses Rettungsforum zu gehen, wo er dann ja vielleicht erkannt wird, was ja wahrscheinlich ja unwahrscheinlich ist, aber vielleicht diese Angst da ist, oh Gott, wenn mich jetzt hier irgendjemand erkennt und der gibt das dann weiter und was passiert dann mit mir? Ich glaube, diese Angst ist vielleicht sehr groß, obwohl es anonym natürlich ist.
Mhm. Aber die Leute brauchen eine Weile, bis sie da auch ein Vertrauen aufgebaut haben im Diskussionsforum. Wissen wir von Leuten, die lesen monatelang mit, die gucken ganz genau, was passiert da, was wird dort beschrieben, was ist üblich, was macht die Moderation. Und da legen wir auch ganz, ganz großen Wert drauf, dass die Anonymität gesichert ist. Aber ja, die Leute müssen es Vertrauen haben. Und das kann unter Umständen ein bisschen dauern, bis sie das gefasst haben und dann auch selber schreiben. Und viele profitieren einfach auch vom Lesen. Es ist nicht so, dass jeder da unbedingt seine Geschichte reinschreiben muss, sondern viele finden es auch äußerst hilfreich, da einfach die Anregungen mitzulesen und die Geschichten anderer Leute zu lesen.
Wir haben jetzt ganz, ganz häufig schon vom Diskussionsforum Depression gesprochen. Wir haben ja auch schon einen Podcast über dieses Thema gemacht. Aber erzählt doch nochmal ganz kurz, was ist dieses Diskussionsforum Depression eigentlich?
Das Diskussionsforum Depression ist eine Selbsthilfeplattform für Menschen, die an Depressionen erkrankt sind. Wir haben das vor über 20 Jahren gegründet im Rahmen eines großen Forschungsprojektes. Es hieß damals Kompetenznetz Depression. Wir haben auch ganz klein angefangen, sind mittlerweile die größte Selbsthilfeorganisation für Depressionen im deutschsprachigen Europa. Also es ist ein reines Selbsthilfetool, das eben den großen Vorteil hat, dass es örtlich und zeitlich unabhängig genutzt werden kann. Das bedeutet, wenn es mir morgens um 2 schlecht geht und ich sitze in einem ländlichen Raum, weil ich gerade im Urlaub bin in Belgien, in Föhren, dann habe ich vielleicht eine Stunde später, wenn ich was poste im Forum, eine Rückmeldung von jemand, der aus dem Bayerischen Wald schreibt und auch an Schlaflosigkeit heute Nacht leidet, so dass es eine irrsinnige Geschichte ist, so schnell in Kontakt mit anderen Betroffenen zu kommen. Es gibt dort unterschiedliche Themenbereiche, zum Beispiel Umgang mit der Krankheit oder Pharmakotherapie, Psychotherapie, Umgang mit Arbeit und Ämtern. Aber es gibt auch einen Angehörigen-Teil und wider dem, was so Health Professionals immer denken würden, dass in so einem Forum am meisten über Medikamente oder Psychotherapie gesprochen wird, geht es tatsächlich in einem Forum, ist der große Bereich, der am allermeisten genutzt wird, ist der Bereich Umgang mit der Krankheit. Das bedeutet, Depressionen, Rettungsdienstmitarbeiter haben übrigens doppelt so viele Depressionen wie die Normalbevölkerung. Depressionen vereinzeln. Also das führt dazu, wir machen plötzlich Erfahrungen, die wir nicht mehr teilen können mit unseren Angehörigen. Irgendwas katapultiert uns aus dem System heraus. Und es ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, wenn ich plötzlich auf andere Betroffene treffe, die in diesen einzelnen Lebenspunkten ein Verständnis aufbringen, weil sie die gleiche Erfahrung gemacht haben. Vielleicht, wenn ich noch einen Satz sagen darf, wir kennen das auch aus psychosomatischen Kliniken, wenn man da am Ende des Aufenthalts Menschen fragt, was hat am meisten geholfen in einem stationären Aufenthalt, dann ist das in der Regel die Einzeltherapie, aber dann gleich danach kommt der Kontakt zu anderen Betroffenen.
Habe ich die Möglichkeit, in diesem Diskussionsforum auch face-to-face mit den Teilnehmenden zu sprechen, wenn ich jetzt jemanden treffe, wo ich denke, Mensch, der hat genau das Problem, was ich auch habe, kann ich denen dann irgendwie eine private Message schicken und sagen, hey, können wir das mal intensiver besprechen? Ich fühle mich da irgendwie, ja, gesehen von dir oder verstanden.
Ja, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Das befördern wir auch sehr, weil es uns auch immer darum geht, die virtuelle Selbsthilfe im Forum kann ja auch eine gute Basis sein, kann ein erster Schritt sein, ein Schritt, sich auch im Real Life wieder mehr zu trauen oder dort Selbsthilfeaktivitäten unternehmen zu können. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen sind es die besprochenen Privatnachrichten, die man sich untereinander schreiben kann, wo man sich verabreden kann. Seit letztem Jahr haben wir das Projekt Regionalgruppen angestoßen. Dort gibt es einzelne regionale Untergruppen, die nach Postleitzahlgebieten gegliedert sind, also immer die ersten beiden Ziffern deiner Postleitzahl, um das regional so zu gestalten, dass man sich dann auch begegnen kann, sich verabreden kann. Und ja, das geht so ganz langsam los. Die erste Gruppe, die schon ein bisschen größer ist, die hat jetzt 12 Leute und das ist jetzt durchaus ja schon eine Größe, die eine Selbsthilfegruppe vor Ort haben kann. Ja, und ja, wird gern angenommen, bis hin auch zur Möglichkeit, WhatsApp-Gruppen zu gründen oder diverse andere Messenger zu nutzen. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Basis für reale Kontakte.
Und das Ganze natürlich in allen Bereichen kostenlos.
Richtig.
Genau. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja, muss dazu sagen, dass wir selbst auch schon Wochenenden verbracht haben mit Betroffenen, also im Rahmen von Forenstreffen. Also wir haben auch ja aus diesem Diskussionsforum einen riesigen Patientenkongress Depressionen gegründet, der auch dieses Jahr wieder in Frankfurt war, wo über 1400 Betroffene sich treffen. Also es gibt einen Haufen von so Folgeprojekten, die daraus entstanden sind. Und unser neuestes Lieblingskind ist eben Rupert. Wir haben, weil du ja eben vorher über die Feuerwehr Mitarbeitenden gesprochen hast, wir haben Rupert jetzt erstmal, das war Teil der Ausschreibung, nur gegründet für Rettungsdienstmitarbeitende, sehen aber natürlich einen extremen Bedarf für zum Beispiel Feuerwehrleute oder für Intensivpflegende. Ne? Also das sind alles Menschen, die extrem hohen Einsatz bringen, die alle am Rande sind, die alle wenig wertgeschätzt, wenig gesehen werden und die alle von so einem, die alle über ihre Grenzen auch drüber gehen, ganz, ganz wichtiger Punkt, denen auch systematisch ein Teil der Ausbildung beigebracht wird, über Grenzen drüber zu gehen. Also mir hier gegenüber der Praxis ist ein Drogenhotspot. Ich sehe da immer junge Polizistinnen und Polizisten, die werden bespuckt, die werden tätlich angegangen und entgegen dem, was man dann irgendwo, was kolportiert wird, bleiben die erstmal gut gelaunt, ne, werden körperlich nicht aggressiv, wo ich mir denke, boah, dieses Ausmaß an Selbstbeherrschung, ne, oder wie, über wie viel Grenzen du da drüber gehen musst, um das auszuhalten, was dir da passiert. Das ist gewaltig. Und das sind ja auch so Erfahrungen, ne, bei Feuerwehrleuten jetzt in einem ganz anderen Maß. Ne, die, wir alle würden zurückgehen, wenn es heiß wird, und die müssen sich permanent selbst überwinden. Oder Rettungsdienstmitarbeitende, ne, wenn man 4, 5 Menschen hat, die zwischen Leben und Tod sind, und du weißt, morgen werden 2 von den 5 tot sein. Das sind Situationen, die alle anderen versuchen zu vermeiden. Ne, da, dann da noch empathisch zu sein, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und dann geht das schief aus und du verlierst permanent Menschen oder Kinder. Also wir würden gerne dieses Projekt, wir werben auch dafür, wir haben uns auch schon beworben bei Stiftungen, wir wären immer bereit für den nächsten Schritt und zu sagen, wir machen das größer, wir gehen die nächste Personengruppe an, weil wir glauben, es gibt so viele Gruppen, denen es eigentlich zustehen würde und die es eigentlich auch bräuchten.
Vor allen Dingen, ein Großteil macht es ja ehrenamtlich, ne? Also wenn ich jetzt an die Freiwillige Feuerwehr denke, an den Rettungsdienst, das sind Ehrenamtliche, die in ihrer Freizeit sagen, okay, ich brenne dafür, was du ja schon sagtest, Anne, die das wirklich mit Leib und Seele machen und die dann sagen, okay, ich setze mich ins Auto und fahre zum Einsatz. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen bei der ganzen Sache, dass es halt alles oder ein Großteil Freiwillige sind, die uns da täglich helfen.
Das ist richtig. Das ist auch das, was wir da immer mitdenken. Wirklich dieser ganz große Ehrenamtsbereich. Und das ist auch uns ein besonderes Anliegen, da stellvertretend denen auch was zurückzugeben und denen zu sagen, hey, das ist ein Angebot für euch. Nutzt es.
Du sagtest ja gerade, Nico, dass ihr das halt immer weiter ausbauen wollt. Es ist mir gerade eingefallen, auch so die Angehörigen. Ich glaube, das ist doch auch ein Riesenthema. Wenn jetzt der Mann oder die Frau zum Einsatz fährt. Und du weißt ja nicht, was da passiert. Ja, du weißt ja nicht, was dich da erwartet. Und ich glaube, diese Angst, die fährt ja jedes Mal mit. Kommt sie, kommt er überhaupt heile nach Hause? Ich glaube, diese Angst der Angehörigen ist ja auch sehr, sehr groß.
Das ist definitiv so. Wir haben das auch kennengelernt bei anderen Projekten aus diesem großen Movember-Projekt, die sich zum Beispiel mit Kriegsveteranen beschäftigen, ne, wo natürlich auch das Leid der Angehörigen oder die Angst der Angehörigen hoch evident ist, ne, weil man dann auch im Kriegseinsatz manchmal tagelang oder wochenlang nichts von den eigenen Angehörigen erfährt und nicht weiß, wie es denen wirklich geht. Wir haben ja auch im Diskussionsforum Depression schon von Anfang an einen Angehörigenbereich gehabt, haben auch Rupert extra versucht, so zu konzipieren, dass wir immer gesagt haben, hey, es soll unbedingt für Angehörige offen sein und wir hätten auch gerne oder suchen immer auch, dass wir die ganze Seite so gestalten, dass Angehörige sich dort auch wohl oder willkommen fühlen und dass sie auch Wissen bekommen, dass nicht nur ihren Angehörigen, die im Rettungsdienst tätig sind, hilft, sondern auch ihnen oder der ganzen Familie.
So ein Projekt, das kostet ja Geld. Angefangen mit dem Depressionsforum, jetzt Rupert. Da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Zeit drin. Wie finanziert ihr euch? Ich meine, ihr beide macht ja nicht das Portemonnaie auf und sagt, komm, wir bezahlen das jetzt mal eben. Das sind ja wahrscheinlich immense Summen, was diese ganze Geschichte kostet. Ihr habt gesagt, Movember hat euch unterstützt. Super. Aber wahrscheinlich reicht das nicht, oder?
Nee, das reicht nicht, aber wir haben in unserer wirklich jetzt 20-jährigen Geschichte zum Glück immer Unterstützer gehabt. Wir profitieren seit Jahren von der Selbsthilfeförderung der Barmer oder Krankenkasse, die das Diskussionsforum Depression unterstützt und auch viele unserer Weiterentwicklungen, wie eben die Regionalgruppen befördert und immer wieder ein offenes Ohr für neue Weiterentwicklungen, für neue Ideen hat. Ja, November hat es uns ermöglicht, das Forum erstmalig für die Zielgruppe, für eine spezielle Zielgruppe, die Rettungskräfte weiterzuentwickeln. Nicht zu vergessen, freuen wir uns auch sehr über Spenden. Viele Menschen, die uns seit Jahren begleiten, haben für uns gespendet und tun das auch immer wieder. Und ja, so sind wir eigentlich immer bemüht, neue Mittel einzuwerben. Ganz, ganz wichtig ist uns natürlich, das Diskussionsforum an sich zu erhalten. Das ist zum einen die Moderationsleistung, die wir dort erbringen, aber auch die ganze technische Plattform. Da brauchen wir auf jeden Fall auch Unterstützung, weil das ist ja, wie du dir vorstellen kannst, mittlerweile eine Riesenmenge, 50.000 Nutzer. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es sicher ist, dass es eine sichere Anwendung ist, dass die Updates alle da sind und so weiter und so fort. Da entstehen natürlich Kosten. Und ja, wir investieren auch in die Öffentlichkeitsarbeit. Es sollen möglichst ganz, ganz viele Leute von uns erfahren und das Angebot soll für viele Menschen erreichbar und nutzbar sein.
Was wünscht ihr beide euch für die Zukunft?
Ich fange mal mit dem Positiven an. Ich habe nach dem Medizinstudium die ersten Jahre innere Medizin gemacht. Mein Berufswunsch war aber schon klar, dass ich immer in die Psychosomatik oder die Psychiatrie möchte. Meine Eltern haben allen Leuten erzählt, dass ich in der Kardiologie arbeite, Herzmedizin mache, und dass ich dann gesagt habe, ich gehe in die Psychosomatik, haben meine Eltern immer nur noch gesagt, er ist Arzt. Also als was das bedeutet in den 80er Jahren, ist es tatsächlich so gewesen, dass psychische Erkrankungen 90er Jahre, dass es ein sehr, sehr großes Stigma gegeben hat. Und auch wenn wir das Gefühl haben, dass das Stigma immer noch sehr groß ist, muss man doch sagen, dass das Stigma sehr, sehr viel kleiner geworden ist, dass sich sehr, sehr viele Menschen, viel mehr Menschen Hilfe suchen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen unser allergrößtes Ziel, dass wir diese Erkrankungen, unter denen Menschen ja deutlich mehr leiden als unter den meisten körperlichen Erkrankungen, ne, weil sie einfach so die ganze Persönlichkeit betreffen, dass wir helfen, die zu entstigmatisieren, dass wir helfen, dass sich möglichst viele Menschen professionelle Hilfe holen, aber auch, dass sie sich in Selbsthilfe engagieren. Denn das haben wir irgendwie so von der Rheuma-Liga gelernt. Die sind sehr, sehr berufspolitisch und gesellschaftspolitisch sehr, sehr groß aufgestellt gewesen, immer schon in Deutschland. Das führt dazu, dass die sehr gesehen werden, aber es führt auch dazu, dass die Betroffenen medizinisch besser versorgt werden. Und das ist, glaube ich, so ein Approach, den wir auch haben. Wir wollen, dass diese Erkrankungen, die so viel Leid mit sich bringen, ins Rampenlicht dürfen. Wir wollen, dass die Leute, die betroffen sind, dass denen klar ist, dass sie nichts dafür können, dass sie diese Erkrankungen haben, dass man die super behandeln kann. Und wir würden natürlich die Projekte, die wir am Laufen haben, gerne weiter am Leben erhalten. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, hey, ich bin über 60, die Anne und ich, wir machen das schon eine lange, lange, lange Zeit. Es geht nicht mehr um uns, sondern es geht tatsächlich, glaube ich, wirklich um die Projekte, die sehr, sehr schön sind und sehr zielführend sind.
Danke.
Danke dir. Und,
also ich kann für meinen Teil sagen, ich empfinde da auch eine sehr, sehr große Dankbarkeit, dass wir das seit so vielen Jahren zusammen machen dürfen, der Nico und ich und das ganze Team. Und das wäre mein Wunsch für die Zukunft, dass uns das noch ein ganzes Stück trägt, dass wir das weiter voranbringen. Wir profitieren da sehr dafür. Wir haben sehr viele wahnsinnig interessante und auch nette Menschen getroffen und haben auch für uns immer wieder tolle Dinge dazugelernt. Und wenn es dann tatsächlich noch so ist, dass wir immer noch den einen oder anderen finden, der uns da finanziell unter die Arme greift und es ermöglicht, dass wir das weitermachen können, dann wäre das eine wunderbare Zukunft.
Ich sage ganz lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke an dich, Anne, und natürlich auch an dich, Nico. Traut euch, bei Rupert oder auch beim Diskussionsforum Depression vorbeizuschauen, um euch da auszutauschen, euch Hilfe zu holen. Denn Hilfe annehmen ist keine Schwäche, sondern eher eine Stärke. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dass du an dich denkst und nicht auf die anderen hörst. Ich sage ganz lieben Dank und wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen, Sven. Gerne. Vielen, vielen Dank. Danke.
Danke, Sven. Es war auch eine tolle Wiederholung. Prima.
Vielleicht die dritte irgendwann.
Ja. Sehr gerne.
Ganz lieben Dank natürlich auch an euch, dass ihr euch Zeit genommen habt und uns zugehört habt. Empfehlt es gerne weiter. Gebt uns ein Like oder schreibt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.